Ja, wie Deutsch. Sehr Deutsch. Ganz so deutsch sind wir nicht, aber ich werde mich bemühen. Wir werden uns bemühen. Ja, okay. Ja, ich wollte vorher nicht nur nach vorne drängen bei den Zeugnissen, aber ganz kurz möchte ich auch ein Zeugnis sagen, und zwar, was mich besonders gefreut hat. Und zwar, wir sind ja nie da am 24. bei der Andacht hier in der Gemeinde, weil mein Name ist Felix Spitzwieser, ich habe einen Bauernhof in der Stille Nachtgemeinde Hochburg auch, ganz am Ende von Oberösterreich, fast Bayern, so wie das auch schon fast Bayern ist. Und wir haben eine 1889 erbaute Hofkapelle, die ist von meinem Urgroßvater vermutlich gebaut worden, vermutlich auf ein Gelübde hin, das weiß man nicht mehr so genau. Aber irgendwann vor 12, 13 Jahren sagt meine Frau mir: Wieso machen wir keine Weihnachtsandacht in der Kapelle? Und irgendwann hat man das begonnen, und 2003, und das ist immer so schön, wenn man das sieht. Man braucht jetzt gar nicht mehr einladen, richtig? Weil die fragen schon vorher, die Nachbarn: Habt ihr eh wieder was heuer? Und habt ihr eh wieder etwas in diesem Jahr? Weil ich habe festgestellt, gibt es in Deutschland das Wort heuer, gibt es ja nicht, oder? Heuer heißt in diesem Jahr. Und also habt ihr eh wieder was heuer? Und dann, ja, 3:30, und das ist so schön, wie die Leute dann schon da sind, weil man selber noch gar nicht geschickt ist. Aber auf jeden Fall ist wirklich schön, und mich hat es so, ich war so gedrängt, und wie auch immer das verlaufen wird, aber ich habe gespürt, heuer muss ich mit meinen Nachbarn und Freunden ein Übergabegebet sprechen. Und wir haben am Ende von dem Weihnachtsgottesdienst, habe ich gesagt, bitte, ich habe eine Lesung gegeben, ein Weihnachtsevangelium, auch musikalische Beiträge, aber auf jeden Fall war es so, am Ende des Gottesdienstes hab ich Übergabegebet angeboten, und wer das mitbeten möchte, soll das tun, und wer das nicht möchte, soll es nicht tun. Ich habe mich ganz klar aufgefordert, und ich schätze, um die 20 Leute haben da mitgebetet. Das Übergabegebet, und ich bin da jetzt wirklich angespannt, wie geht das weiter? Ich muss ja wir müssen ja die Leute weiterführen, nicht da am Anfang stehen lassen, so wie man kann ja nicht ein Kind im Kreis liegen lassen, man muss ja weiterkommen, man muss ja mitnehmen, und da, so ist es auch bei einem Neugeborenen sozusagen, bei einem neugeborenen Christen. Aber auf jeden Fall war das wirklich sehr schön, und war für mich besondere Weihnachten. Für meine Frau ist anstrengender, weil die hat sehr viel gekocht und serviert, aber ich hoffe, dass es euch auch gut gegangen ist in den Tagen jetzt. Ja. Die Weihnachtshütten sind versperrt, die Weihnachtslieder sind verklungen, und wir sind schon ein bisschen im Alltag angekommen. Die Hirtenspül ist abgebaut, und vor 4 Wochen lese ich im Dienstplan ganz baff: 27. Dezember, Felix Spitzwieser Predigt eingeteilt. Und da habe ich gedacht, Herr, was soll das werden? Und wann ich das machen soll, dann muss man da ein Thema geben. Und ihr werdet euch wundern. Nein, ihr wisst ja warum, weil heute wir über ein Thema reden, mit dem rechnet ihr jetzt überhaupt nicht. Und zwar, ich mache heute ein Plädoyer für den Aberglauben. Wirklich wahr. Aber ich werde es schon hinbringen, sodass es wirklich dann gut ausgeht. Aber ich mache heute ein Plädoyer für den Aberglauben. Nicht unbedingt für den esoterischen Aberglauben, für den Glauben, der die Leute in eine fürchterliche Abhängigkeit bringt. Ich habe auch in meinem Umfeld Leute, in meiner direkten Familie, die immer, wenn sie sagen, ja, das ist gut gegangen, und ständig müssen sie auf Holz klopfen dann, weil sonst geht ja alles wieder schief und alles, was gut begonnen hat und so. Nein, ich möchte euch in einen Aberglauben hineinführen, der sich nicht mit der Ist-Situation zufrieden gibt. Weil Weil in dem Sinn, muss man sagen, hat ja Gott selber auch einen Aberglauben. Und zwar in einer anderen, in einer Situation. Und zwar, Gott hat unsere schreckliche Situation gesehen, nach dem Sündenfall, nach dem Davonlaufen von ihm. Und er sandte seinen Sohn, so wie wir es jetzt zu Weihnachten gehört haben. Er hat ein göttliches Aber gesetzt. Und ich denke, und wir als seine Kinder, seine Nachfolger, als die, die gesagt haben, Herr, ich möchte dir mein Leben geben, ich möchte dir dienen von ganzem Herzen, wir sind auch aufgefordert, in einem Aberglauben zu leben. Mit diesem Aber, nicht uns mit dem abzufinden, uns mit dem anzufreunden, was Situation und Ist-Zustand ist. Und ich muss sagen, ich bin da irgendwie ein bisschen geimpft von der Situation. Das beschäftigt mich jetzt schon lang. Einfach nicht mit dem Ist-Zustand einfach zu bleiben, sondern wirklich Schritte zu setzen. Und ich möchte euch da heute mitnehmen, ich möchte euch da heute ermutigen. Danke für die Versorgung, Edwin. Wir könnten leicht einmal sagen, ja, man hört ja viel, ihr kommt ja auch zu Leuten, ihr kommt ja, habt ja auch Kontakte zu vielen Leuten. Und die Welt ist umso viel schlechter geworden. Die Angst ist so viel größer geworden. Wer weiß, was die Flüchtlinge alles anrichten werden. Wer weiß, was da alles auf uns zukommt. Nein, wenn wir es auf den Fernseher auftreiben, nur mehr Mord und Totschlag sagt man. Ja, wenn man ständig nur mit dem füttern wird, dann wird das immer schlimmer werden. Und es ist ja, die Situation wird schlimmer. Aber von dem reden wir ja schon 30, 40 Jahre, seit ich gläubig bin, hört man nur, das Ende ist eh schon da. Vor 30 Jahren haben wir schon am Ende der Endzeit gelebt, wo leben wir heute? Haben wir schon drüber oder irgendwas? Ist ja hochinteressant. Na, aber eins muss ich sagen, und ich möchte da einen Glaubenshelden jetzt in unsere Mitte stellen, der wirklich auch nicht sich abgefunden hat mit der tatsächlichen Situation, die er vorgefunden hat, sondern der 40 Jahre Wüstenwanderung miterlebt hat, der erlebt hat, dass das Volk Gottes, das eine sehr, sehr hohe Berufung gehabt hat, schon damals, der miterlebt hat, dass das Volk Gottes in der Irre herumgeirrt ist, nicht mehr im Willen Gottes gestanden ist. Einerseits ja, andererseits nein. Und ich möchte euch ganz kurz lesen aus Josua 1. Josua 1, 6 bis 9. Wer eine Bibel hat oder ein lesbares Handy, der möge mitlesen oder mir vertrauen. Sei stark und mutig. Also Josua 1, Vers 6. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volke das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Nur sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest, zu tun nach dem ganzen Gesetz, welches mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, zur Rechten noch zur Linken, auf das dir gelinge überall, wohin du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen und du sollst darüber sinnen Tag und Nacht, dass du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben steht. Denn alsdann wirst du auf deinem Wege Erfolg haben und alsdann wird es dir gelingen. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn, und das ist jetzt der Hauptsatz, das ist der Hauptsatz und den nehmt euch jetzt mit, bitte schreibt es euch auf oder unterlegt es oder mit einem Marker oder irgendwas in eurer Bibel. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn Jahwe, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Schade, dass das damals so war und heute nicht mehr. Oder? Ja, Petra, wo bist du? Korrigier mich, wenn ich einen Blödsinn sage. Ja, können wir das heute auch noch sagen? Denn dein Gott ist mit dir überall, wo du hingehst, kann man das noch sagen? Ich glaube, ja, auf jeden Fall kann man das sagen, weil seine Kinder, oder was wäre er für ein Vater, der nicht zu seinen Kindern steht, der nicht zu seinen Verheißungen steht? Ja, Josua und Kaleb waren ja, und wisst ihr, man muss ja wirklich sagen, Josua und Kaleb waren ja praktisch die Paradepersonen für diesen göttlichen Aberglauben. Weil das waren ja damals die 12 Kundschafter, die ausgesandt waren ins Land Kanaan, praktisch das Land zu erkunden. Und die 10 haben die Hosen voll gehabt und die 2 haben gesagt, das ist das Land, wo Milch und Honig fließt. Die anderen sind in ihren eigenen Möglichkeiten so begrenzt gewesen, dass sie wirklich aufgeben haben und gesagt haben, die Situation ist hoffnungslos, das sind Riesen, unbezwingbare Riesen. Der göttliche Aberglaube sagt, die sind so groß, dass wir nicht fallen können. Nicht verfehlen, also nicht daneben schießen. Und der Unglaube sagt, ja, die fressen uns alle und wir brauchen es gescheiter. Wir machen es uns die paar Jahre in der Wüste noch gemütlich und dann, wir machen es uns noch gemütlich und dann sterben wir. So wie Paulus einmal gesagt, lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Ein bisschen einen Vorgeschmack haben wir jetzt am Weihnachten noch eher von dem erlebt, oder? Genau, aber morgen, wir sind halt nicht tot, wir haben uns gut gelassen, wir dürfen das feiern und wir haben Weihnachten gefeiert, jeder auf seine Weise. Aber ja, es ist einfach ganz wichtig, ich denke, ganz wichtig, wie können wir diesen Aberglauben, diesen göttlichen Aberglauben pflegen? Indem wir ständig das Auslandsjournal schauen und nur ständig die schlimmsten Sachen sehen. Oder es gab ja noch viele Sachen, noch viel schlimmere Sachen. Oder in dem Sinn, es kommt ganz darauf an, womit füttern wir unsere Seele? Füttern wir uns ständig mit Sachen, die uns niederziehen? Bewegen wir uns immer nur auf der tiefsten Perspektive oder schauen wir auf die Situation aus göttlicher Sicht? Gott hat sein Volk schon drinnen gesehen. Und noch dazu, wenn eine ganz besondere Herausforderung für uns da ist, so wie damals die Eroberung Jerichos, was war dann noch? Josua hat eine ganz besondere Begegnung gehabt mit dem Herr der Herrscher, mit dem Herrführer Gottes, mit Jesus selber. Und glaubt, das ist ein tiefer Schlüssel für das, um diesen Aberglauben, um diesen göttlichen Aberglauben zu füttern, braucht man wirklich die Begegnung mit unserem Herrn. Und wirklich eine intensive Begegnung, das freut mich ja so, dass der Patrick, der Patz, wie man die mehreren sagen, weil wir 2 Patrick haben, ja, nicht der Patz, das ist er, ich möchte sagen, Bartz ist ja nicht schön, Bartz hat mich, aber er ist eigentlich das Gegenteil von der Persönlichkeit, ja, möchte ich sagen. Er ist eher der Stramme, nicht der Batzige. Also wirklich, mich freut die Entwicklung wunderbar. Und schön, dass du, Johanna, die Entwicklung teilst mit ihm. Und ja, wirklich, dass man wirklich miteinander kämpfen dafür, dass die ganze Gemeinde Kontakt hat und in der Nähe des Herrn und sozusagen seine Perspektiven kriegen. Wenn man ständig nur dem Irdischen und was auch immer ist, das kann nur so fromm humanistisch oder sonst was sein, nachjagen, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir göttliche Perspektive verlieren. Mir geht es da genauso und mir geht es da auch gar nicht, persönlich nicht gut, weil damals Jesus mein Leben gegeben hat, weil ich gesagt habe, Herr, nimm mein Leben ganz nicker oder ein bisschen. Ich habe mein Kind selber gesagt, ich möchte ein Mähdrescher werden. Kein Ich möchte ein Mähdrescher werden in deinem Werk, habe ich gesagt. Ja, und dieser hohe Anspruch, nicht, da habe ich mir selber die Latten hochgelegt. Manche Leute legen sich die Latten so hoch, dass leicht und durch können. Aber das hat mit dem Sportgeist nichts zu tun. Das ist eine faule, das ist eine ganz faule Partie. Nein, mit Gottes Hilfe darf man drüber kommen. Und der Herr hilft uns drüber. Ja, das möchte ich auch mit dem Zeugnis verknüpfen, was für mich dieses Jahr ein besonderes Jahr ist. Obwohl der äußere Eindruck für euch vielleicht der ist, dass ihr sagt, ja, Felix sagt man oft bei Aktivitäten in der Gemeinde eigentlich gar nicht. Oder da hilft er nicht mit und da hätte man nur gut brauchen können. Aber ich muss euch eins sagen, jetzt haben sie meine Tätigkeiten ein bisschen verlagert, natürlich nicht weg von der Gemeinde. Aber eins möchte ich sagen, ich bin draufgekommen, ich muss Gott da dienen, wo ich ein Talent habe dafür. Weil zum Beispiel, nur ein ganz grobes Beispiel, wenn ich sagen würde, die Kaffeetheke da draußen mache ich. Stellt euch vor, sollte die überhaupt jemals verwendbar werden, wäre die so grauslich, dass da niemand hingehen würde und sich einen Kaffee bestellen würde. Weil das nicht mein Talent ist. Was glaubst du, was ich für Zustände gehabt habe, wenn ich am Stundenplan bildnerische Erziehung und Werken gesagt habe? Da hätte ich am liebsten immer gefällt. Ich weiß nicht, für einen Bauernsohn war das irgendwie atypisch, aber es ist so, leider. Ich habe meine Hände und ich kann einiges, ich kann Auto fahren mit meinen Händen, ich kann meine Frau streicheln damit, ich kann Kühe melken, ich kann viel sagen mit den Händen, aber von einer Begabung kann ich da nicht reden. Aber ich habe meine Begabung anders. Ich möchte euch nur ermutigen, zu sagen, ich kann meinen Aberglauben dadurch ausführen, dass ich die Talente, die mir Gott geschenkt hat, wirklich in der Gemeinde, im Dienst, im Tun für den Herrn einfach erfolgreich einsetzt. Und deshalb sind wir eigentlich ein abergläubisches Team. Was soll man sein? Ein Team, das wirklich vorangeht und jeder in dem Talent, wo er hat. Weil ich muss eins sagen, weil das macht er. Ich habe früher gemeint, das muss ich wirklich bekennen, ich habe wirklich gemeint, ein Dienst für den Herrn ist wirklich dann nur gut, wenn er recht zach ist und wenn es überhaupt nicht taugt. Und wenn du wirklich eine richtige Pein dabei empfindest. Also ich habe leider so ein schlimmes Gottesbild gehabt. Vor langer Zeit, Gott sei Dank. Und ich habe auch durch Schulung und durch manche andere Dinge habe ich erlebt, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Wenn du im Tun dieses Dienstes besser wirst, als du selber dir vorgenommen hast, dann bist du da drin, wo der Gott haben will. Und das ist sicher nicht bei der Tischlerei, aber bei mir oder bei der handwerklichen Sache. Bei den handwerklichen Sachen. Ich kann schon ein bisschen was, aber nichts zum Herzeugen, nicht unbedingt. Und ich habe einfach wirklich gesehen, dass ich aber Talent habe, Dinge zu beginnen. Dass ich mir Sachen traue, die andere Leute sich nicht trauen. Oder was auch immer. Ihr kennt es mehr, ich brauche mich nicht jetzt präsentieren für euch. Aber ich möchte euch nur zeigen, dass ihr Mut habt, euer Talent wirklich auszuführen. Und wirklich euer Talent zu entwickeln und euer Talent zu fördern und dass wirklich auf dieses Level kommt, auf dem euch Gott hat oder haben will. Ich persönlich erlebe das gerade auch in der Chapterarbeit, von dem ich schon oft gesprochen habe, wirklich, weil ich das sage, und ich möchte auch so sagen, ich möchte jetzt den Aberglauben wieder einbauen, weil was auch der Grundgedanke war, warum Chapter gegründet worden sind. Von dem Urgründer Timo Schakarian, und zwar die Geschäftswelt will nichts von Gott wissen. Aber wir tun was dagegen. Und zwar, wenn die Kirche nicht, wenn die Businessleute, die Businessmen, so wie es im Englischen heißt, nicht in die Kirche kommen, dann muss die Kirche zu den Geschäftsleuten kommen. Und Geschäftsleuten, und das ist ja nicht so, wenn du brauchst ja nicht eine Steuernummer haben als Geschäftsmann, nur damit du dort hingehen darfst. Da sind alle herzlich willkommen. Ob vorzüglich Geschäftsleute und Selbstständige, aber auch alle anderen. Ja, und da ist das Aber. Und in dem Aber ist eine weltweite Bewegung gewachsen mit 7.000, 8.000 Treffen, die wöchentlich bis monatlich einmal stattfinden, wo Menschen geheilt werden, wo das Evangelium verkündet wird und wo das auch gesagt, getan wird, wofür wir einen Auftrag haben, sondern wo Jesus eben selber sagt, ihr sollt das sagen, was ihr gelernt habt. Hat er gesagt. Petra! Ja, korrigier mich. Jesus hat gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt meine Zeugen sein. So, gebt das weiter, was ihr selber erlebt habt, weil sogar das Wort Gottes wird euch im Mund umgedreht werden. Aber das, was ihr selber erlebt habt, das können sie euch im Mund nicht umdrehen, weil es gibt Leute, die das selber bestätigen können, was ihr erlebt habt und was auch immer. Ihr sollt meine Zeugen sein. Und gerade und das ist auch nur ein Teil. Was mich besonders gefreut, wirklich, weil der Patrick anfängt mit dem Alpha-Kurs. Ich träume schon extrem lang vom Alpha-Kurs. Ich weiß nicht, soll man es auch anbieten für unsere Leute, die in der Kapelle eine Lebensübergabe gemacht haben. Alpha-Kurs ist wirklich eine ganz tolle Sache und muss sagen, da ist wirklich, jetzt sind wir wirklich wieder einen Schritt weitergekommen und ich bitte euch, wenn ihr Leute habt, die da in Frage kommen, sagt ihnen das, gebt ihnen das weiter. Es ist eine ganz tolle Möglichkeit, dass Menschen ein Fundament im Glauben kriegen und wirklich schon einen festen Grund unter den Boden kriegen. Ein zweites Beispiel möchte ich euch noch geben. Und zwar, damals, es wären fast 10 Jahre her, wie ich an Krebs erkrankt bin und völlig verzweifelt war, da ist mir plötzlich eine Situation klar geworden. 2. Könige 6. Bibelkenner werden es wissen, auf was ich jetzt komme. Und zwar, Elisa und der König von Aram. Und da heißt es, ab Vers 15. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinaustrat, siehe da, ein Herr umringte die Stadt und Rosse und Wagen, und sein Knabe sprach zu ihm, ach, mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sprach, fürchte dich nicht, denn mehr sind derer, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Jahwe, öffne doch seine Augen, dass er sehe. Da öffnete Jahwe die Augen des Knaben und er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Wagen, rings um Elisa her. Und sie kamen zu ihm herab und Elisa betete zu Jahwe und sprach, schlage doch dieses Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Worte Elisas. Wie ich damals krank geworden bin, war das für mich wie ein Herr, das mich nur fressen möchte. Und durch den Dienst vieler von euch und anderer, die jetzt nicht da sind oder in anderen Gemeinden sind, hat sich meine Perspektive damals auch gewandelt. Ich muss sagen, und viele Projekte, viele Dinge, die wir uns vorgenommen haben, schauen für uns momentan aus. Und das ist auch die Taktik des Feindes, dass wir nur das Schlechte, das Nichtmachbare, das Unmögliche, das Unausführbare vor uns zeigen und dass das für uns ist wie ein Heer, das nicht zu bezwingen ist. Und deshalb ist da so wichtig, dass wir auch in diesen Situationen einfach die Perspektive Gottes kriegen. Dass wir wirklich die Schau und die Sicht Gottes kriegen. Aber und auch dann, wenn du ihn einmal für was begeistert warst und einen Faden verloren hast. Das gibt's. Das ist mir bei manchen Sachen schon passiert, das bekenne ich auch da. Aber der Herr kann den Faden wieder aufnehmen und das Projekt weiterführen. Und das will er. Und da bin ich eigentlich wirklich zuversichtlich. Aber eins muss ich sagen, und das merke ich immer wieder. Kein Mensch selber ist teamfähig von sich aus. Wir müssen uns schon, und ich denke, nur im Gemeinsamen sind wir stark. Wir sind hier nicht 85 Einzelkämpfer. Wenn wir uns dafür entscheiden, dann sind wir es. Aber wir sind im Team, sind wir unbezwingbar. Ich empfinde das einfach das. Weil vor allem, wir haben so viel Angriffsfläche alleine. Das gibt es so physikalisch. Physikalisch kann man das sogar berechnen. Und zwar die Hautoberfläche von jedem Einzelnen. Das ist 1,8 Quadratmeter im Schnitt. 18.000 Kilo Druck durch die Atmosphäre, ein Bar pro Quadratzentimeter. Aber wenn wir uns auf eine Backel zusammenhauen, nein, dann sehe ich nicht, weil da drücken wir die Bummigen, also die am Boden sind. Aber die Energie, die da auf den Haufen benannt wird, wäre viel mehr, aber die außen umliegende Oberfläche ist um viel weniger. Das kann man physikalisch erklären, aber geistlich ist da ein ganz tiefes Geheimnis drinnen. Sogar im Turmbau zu Babel merkt man das, wo man sagt, wenn die sich einziehen, dann können sie Unmögliches leisten. Und Gott hat da einen Riegel vorgeschoben. Vielleicht schaffen wir es in dem Jahr, dass jeder in sein Talent wirklich einfängt. Das heißt nicht, dass du mal Sachen nicht, gar nicht da machst, die dir nicht Spaß machen. Das ist halt einmal auch einmal im Team. Aber dass jeder ihm sein Talent dient und wirklich im Team seinen Platz ausfüllt. Bitte mir Gott darum. Herr, zeig mir meinen Platz in deinem Team. Zeig mir meinen Platz. Und ich möchte auch wirklich, dass man das, und das war einfach so schön, und das 16. Jahr kann ein besonderes Jahr werden, wenn wir wirklich da noch arbeiten, wenn wir da noch mit Nachdruck da dranbleiben. Und so können wir das Göttliche aber ausführen. Zwei Sachen sind mir nur ganz wichtig, weil sie sich auch anbieten von den nächsten Veranstaltungen her. Und zwar, ich weiß nicht, wie viele die Broschüre gelesen haben von der Petra Blonner, es ist Zeit für christliche Bildung. Wer es noch nicht da hat, bitte macht's das. Ich schaue es vor, Vorarbeit für das Seminar. Und da möchte ich einfach auch sagen, unseren Kindern wird extrem viel humanistischer, ungöttlicher Blödsinn erzählt. Aber die Gemeinde des Herrn hält dagegen und Und da müssen wir halt wirklich viel in Bewegung setzen. Ich weiß schon, ich sage ja nicht, heuer im September, also im nächsten September beginnen wir mit Volksschule und Kindergarten. Das sage ich ja nicht. Wir müssen da mit Gottes Zeitplan Schritt halten und auch mit seinen Möglichkeiten. Und irgendwann, das ist vielleicht ein knappes Jahr her, sagt jemand, ja, gibt es denn überhaupt in der christlichen Szene, in der freikirchlichen Szene, jemanden, der so gute Voraussetzungen hat wie wir in Braunau? Wer hat denn schon oben vier fertige Klassenzimmer, die wir nur beziehen brauchen? Gibt es jemanden? Und da plötzlich hat man die Augen vor, Mensch, wir träumen von etwas ganz, ganz Fernes und haben es eh schon ziemlich da. Und ganz interessanterweise, was nun da in das Puzzle reinpasst, ist das, dass plötzlich junge, eifrige Lehrerinnen auftauchen, die da in Frage kommen. Oder Lehrer, müssen wir auch anderwertig gendern. Aber ist ja hochinteressant. Plötzlich, wir haben schon mehr Lehrerinnen hier, als wir Klassenzimmer haben. Naja, müssen sie sich halt abwechseln oder was auch immer. Na okay, ich möchte einfach nur sagen, wer das nur eine Spur am Herzen hat, bitte kommt am 9. und 10., da, weil die Petra versteht das, uns das mitzugeben, unser Herz dafür zu geben. Wir haben da eine Verantwortung. Wisst ihr, könnt ihr euch noch auf die Predigt von der Judy Lambert erinnern, wo sie mit dem Plastikkübel das dargestellt hat? Sie hat gesagt, es ist doch so viel besser, wenn ein Mensch in jungen Jahren zum Herrn kommt, als einer, der schon relativ alt ist und in dem Kübel schon so viel Mist drinnen hat. Und muss man zuerst so viel ausräumen und außerputzen und polieren und sauber machen, weil es immer wieder Gefahr war, wenn dein Leben schon immer da diese negative Haltung gehabt hat, dass du immer wieder zurückfällst. Ein Kind, das von die Wege des Herrn als Kind lernt, tut sich leichter, in denen zu bleiben. Und natürlich ist die Versuchung manchmal immer wieder da. Aber unsere Kinder haben, wir wollen doch alle, oder ihr, wir wollen doch alle das Beste für unsere Kinder. Und schauen wir, dass wir gemeinsam mit dem Herrn, wenn auch das jetzt eine riesige Herausforderung wird, wie auch immer das wird, aber dass wir da wirklich den Weg Gottes suchen und wirklich, wenn sie die Türen öffnen, dass wir die Wege Gottes in dem Bereich auch gehen. Ich werde sicher kein Lehrer und keine Lehrperson werden. Ich werde niemals mehr ein Teil des Lehrkörpers werden, aber ich werde es unterstützen, soweit es nur geht. Oder na, die Gemeindeleitung muss die Wege da bereiten, mit Gott zusammen. Aber bitte, 9. und 10., tragt euch das dick und fett ein, also eh schon in 2 Wochen. Und eins auch, und das freut mich auch, hoffentlich wird der Johannes Justus heuer nicht krank, aber ist eigentlich sehr gut, jetzt haben wir es dann ganz frisch wieder, das Seminar. Vielleicht hat er auch noch eine Erkenntnis gewonnen, und vielleicht ist es viel besser, als vorher so gewesen wäre. Ja, also der Johannes Justus, ich freue mich auch ganz besonders, das ist eigentlich in 4 Wochen, dann, ja, wenn er uns über Prophetie, biblische Prophetie lehrt, und ich denke, aber es gibt also ein Urteil im Alten Testament über ein Volk. Wehe dem Volk, zu dem Gott nicht mehr spricht. Ich denke, wir dürfen die Prophetie göttlich in einen geordneten Raster sozusagen, ist Prophetie ganz was Wunderbares für eine Gemeinde. Was glaubt ihr, wie toll das war, wie ich in meiner schlimmsten Situation mit göttlicher Prophetie leben habe dürfen? Wie ich zu der Ärztin, die mir mehr oder weniger das Todesurteil gesagt habe, regen Sie sich doch nicht auf. Ich bin eh gesund. Ich weiß das von Gott. Und die mich dann ausgelacht hat. Und ich lebe und die wissen bis heute noch nicht, wieso dass ich lebe. Also versteht Sie mich, göttliche Prophetie, man braucht sie übertreiben, aber in gewissen Situationen ist es wirklich lebenswichtig für eine Gemeinde. Und so dürfen wir, ich möchte jetzt zusammenfassen und aufhören, wirklich pflegen wir den göttlichen Aberglauben und unterstützen wir uns dabei. Wir alle sind erosionsgefährdet, inflationsgefährdet, weil wir wissen, auch vom Apostel Paulus, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen die Mächte, die nicht unser Bestes wollen. Die Bibel sagt uns das, das haben wir nicht erfunden. Unterstützen wir uns dabei. Sind wir wirklich Gemeinde, so wie der Herr sich das vorstellt? Und wirklich biblische Gemeinde zu sein, ist ein großer Segen, ist ein großes Geschenk. Und ich freu mich schon, ich bin schon im 37. Jahr. Ich bin noch nicht zerbrochen und verzweifelt daran, sondern mein Mut steigt noch immer. Danke euch. Amen. Und dank Gottes Hilfe. Amen.